Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört eine Predigt über Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Das ist zugleich das Evangelium für den vorletzten Sonntag im Kirchenjahr. Christus spricht: Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen, oder als Fremden, oder nackt oder krank oder im Gefängnis, und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Bevor Jesus seinen schweren Weg an das Kreuz von Golgatha gegangen ist, hat er seine Jünger und denen, die ihn hörten, noch viele wichtige Dinge zu sagen gehabt. Diese letzten Worte Jesu haben auch für uns große Bedeutung, denn sie handeln von der Zukunft, auch von unserer Zukunft. Und was ist unsere Zukunft? Nun, das sagt uns Jesus sehr deutlich. Die Weltgeschichte geht unaufhaltsam dem Weltgericht entgegen. Darum sollte uns der jüngste Tag immer auch ein Gedanke wert sein. Ja, darum hören wir am vorletzten Sonntag im Kirchenjahr auch genau diese Worte Jesu als immer wiederkehrendes Evangelium. In den Worten unserer Predigtverse hören wir Jesus also über das Weltgericht reden. Natürlich ist es eine Bildrede, die all die Herrlichkeit dieses Ereignisses mit seinem ungemeinen Schrecken, aber auch der überschwänglichen Freude nur sehr schwach wiedergeben kann. Doch gerade in den Dingen, die wir klar und deutlich hören, liegt es begründet, wie wir selbst auf den jüngsten Tag schauen und was wir selbst ganz persönlich an diesem Tag aus Jesu Mund hören werden. Was also müssen wir wissen vom Weltgericht? Nun, es wird in Zukunft gehalten, doch in der Gegenwart entschieden und für die Ewigkeit gelten. Was also müssen wir wissen vom Weltgericht? Es wird in Zukunft gehalten. Es ist November. In 2 Wochen beginnt die Adventszeit und dann dauert es nicht mehr lange und wir feiern das Weihnachtsfest. Dann denken wir wieder an den Tag, an dem unser Heiland Jesus Christus auf die Welt kam. In Windeln gewickelt lag das Christkind in einer Futterkrippe. Zu einigen Hirten, die auf den Feldern die Schafe bewachten, kam ein Engel und verkündete die große Freude, die aller Welt in jener Nacht widerfahren ist. Er sprach: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Damals kam Jesus in Niedrigkeit auf die Welt. In ganz bekannten Worten beschreibt der Apostel Paulus die Erniedrigung Jesu im Brief an die Philipper. Da heißt es im 2. Kapitel über Jesus: Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Ganz anders wird es aber sein, wenn Jesus am jüngsten Tag zum zweiten Mal erscheinen wird. In unserem Predigttext sagt er über diesen Tag: Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Der Menschensohn, von dem Jesus spricht, das ist er selbst. Wenn er aber kommen wird zum Weltgericht, dann wird er in seiner Herrlichkeit erscheinen und seine Engel werden um ihn sein. Er wird nicht mehr nur von einigen wenigen Hirten als der König der Welt erkannt werden. Nein, an diesem Tag werden alle Menschen es sehen, wer er ist. Dafür sorgte schon sein himmlischer Vater, der dem Sohn alles Gericht übergeben hat. In seinen Worten aus dem Philipperbrief schreibt Paulus darum, über das Handeln des Vaters: Er hat ihn, nämlich Jesus, erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, wenn Jesus das zweite Mal kommt, dann nicht mehr um zu leiden und zu sterben, sondern um zu richten, die Lebenden und die Toten. Die Menschen aller Zeiten und aller Völker, gleich welcher Hautfarbe, Geschlecht, Bildung und so weiter, sie alle werden am Richterstuhl des Herrn nicht vorbeikommen. Der Apostel und Seher Johannes schreibt in seiner Offenbarung: Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Das ist ein ganz gewaltiges und auch erschreckendes Bild, das Johannes da über Jesus sieht. Er, der einst von Menschen gerichtet wurde, wird nun die Menschen richten. Der Verurteilte wird urteilen. Seine Richter werden zu Angeklagten, und er, der Angeklagte, er wird Richter. Doch im Gegensatz zu ihrem Richten wird Jesus ein gerechter Richter sein. Wie wird dieses Gericht aber aussehen? Zu Jesu Lebzeiten bestanden Tierherden oft aus Schafen und Ziegen oder aus Böcken. Gemeinsam sind sie über die Weiden gezogen und haben das gleiche Futter gefressen. Doch es kam die Zeit, da trennten die Hirten die Schafe von den Ziegen. Und so wie die Tierherden getrennt wurden, so werden am jüngsten Tag auch die Menschen aller Völker getrennt werden. Ist die Menschheit bis zu diesem Tag gemeinsam auf dem Weg durch die Geschichte gewesen, an diesem Tag wird sie für immer getrennt. Jesus, der gute Hirte, wird seine Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Der Heilige Geist nutzte das Bild der Schafe und ihres Hirten häufig in der Schrift. Und wer kennt nicht den Psalm 23, in dem es heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln? Der Herr kennt seine Schafe ganz genau. Und es ist Jesus, der über sich sagt, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Kennen wir unseren Hirten? Und lassen wir ihn auch gern unseren Hirten sein? Dann brauchen uns die Gedanken an das Weltgericht auch nicht zu schrecken. Denn schon als Jesus das erste Mal in Bethlehem auf diese Welt gekommen ist, da galt sein Tun doch dem kommenden Weltgericht. Er hat für seine Schafe den Weg geebnet, damit sie unbeschadet aus dem Gericht hinaus in die Ewigkeit gehen können. Alles, was uns in diesem Gericht an Schuld angelastet werden kann, das hat unser Hirte schon am Kreuz gesühnt. Und wenn Jesus in seiner Hirtenrede sagt, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, dann dürfen diese Worte auch ein Trost für alle sein, die dem Herrn gern nachlaufen, so wie eben Schafe ihrem Hirten folgen. Denen aber, die meinen, sie könnten ohne Gott ihr Leben meistern und sie bräuchten keinen guten Hirten, um selig zu werden, denen sind diese Worte eine Mahnung zur Umkehr. Denn das sollte jeder wissen. Wenn wir auch nicht wissen, wann das Weltgericht gehalten wird, so wissen wir doch, dass es ganz gewiss in Zukunft geschieht. Und was müssen wir dann über das Weltgericht wissen? Nun, es wird in Zukunft gehalten, doch in der Gegenwart entschieden. Zu seinen Schafen wird der Herr in seiner Herrlichkeit sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Dagegen bekommen die Böcke gesagt, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Das Urteil ist also schon gefällt. Es wird nicht erst lang verhandelt, sondern nur die Urteile werden gesprochen und sie werden begründet. Wer kann dann aber in diesem Gericht bestehen? Woran erkennt Jesus den Unterschied zwischen seinen Schafen und den Böcken? Jesus begründet sein Urteil, und wir wollen genau hinhören, denn wenn von dem Weltgericht die Rede ist, dann ist von unserer Zukunft die Rede. Denen zu seiner Rechten sagt der Herr, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Wer von uns kann hier sagen, ja, ich bin derjenige, der all das getan hat, was Jesus nennt. Ich gehöre mit Sicherheit auf seine rechte Seite. Jesus nennt hier Werke der Nächstenliebe. Wie steht es denn um diese Liebestaten unter uns? Wissen wir, wer krank ist, und besuchen wir ihn gern und oft? Kennen wir die, die einsam sind und die unsere Gemeinschaft brauchen? Gehen wir auch zu denen, mit denen der Umgang schwierig ist? Und selbst da, wo wir den Hungrigen speisen, den Kranken besuchen und den Nackten kleiden, geschieht dieser Dienst nicht doch trotzdem in Unvollkommenheit und Schwachheit? Wer kann also im Weltgericht bestehen? Sehen wir uns genauer an, wie Jesus seine Schafe anspricht. Er sagt zu ihnen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Gesegnete des himmlischen Vaters werden die Schafe genannt. Menschen, die unter dem besonderen Schutz und dem Zuspruch Gottes leben, die sind gesegnet. Erben werden es sein. Wer etwas erbt, der bekommt etwas geschenkt, was er sich nicht erarbeitet oder gar verdient hat. Und was sollen wir erben? Das Reich, das uns bereitet ist von Anbeginn der Welt. Also schon seit der Schöpfung ist es der Wille Gottes, dass wir sein Reich erben, dass wir in den Himmel kommen und bei ihm leben. Dazu hat er uns geschaffen. Lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, sprach er. Gesegnet werden und zum Erben werden, das kann sich niemand verdienen, auch nicht mit Werken der Nächstenliebe, wie sie Jesus beschreibt. Allein aus Gnade bekommt man diese Dinge geschenkt. Gott will seinen Segen allen Menschen und allen Völkern schenken und er will sie alle zu Erben in seinem Testament einsetzen. Aber weil wir Menschen so verstockt sind, darum zeigt Jesus uns seinen hohen Anspruch auch an die Werke der Nächstenliebe, damit wir Menschen erkennen, wie nötig wir doch seine Hilfe brauchen. Er will, dass wir Buße tun und ihn um Hilfe bitten, solange wir leben. Denn danach bleibt dazu keine Zeit. Es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So entscheidet sich also das Weltgericht in der Gegenwart. Jetzt will Gott der Vater uns zu seinen Kindern machen und uns in dieser Kindschaft erhalten. Und darum hat er seinen Sohn das erste Mal in Niedrigkeit auf die Erde gesandt. Seitdem lässt er das Wort von der Versöhnung in der Welt predigen und durch die Predigt und durch die Sakramente will er uns erhalten und stärken bis zum Tag des Gerichts. Und was heißt das nun für unsere Gegenwart? Jesus sagt am Tag vor seinem grausamen Tod über sich selbst: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das heißt doch, niemand kann im Weltgericht ohne Jesus bestehen. Wollen wir am jüngsten Tag als Schafe Jesu auf seiner rechten Seite stehen, dann brauchen wir schon heute das Vertrauen auf sein Opfer am Kreuz. Und darum haben wir als erstes darauf zu sehen, dass unser Glaube in der Gegenwart wächst. Dann aber können wir unsere Gegenwart auch getrost leben. Denn weil es nicht unsere Werke sind, die uns selig machen, sondern Jesus und sein Werk, darum können wir schon heute im Glauben sprechen: Ja, ich werde am jüngsten Tag auf der rechten Seite des Herrn stehen, denn er hat dafür gesorgt und ich will es mir von ihm schenken lassen. Doch wozu nennt Jesus dann in unseren Predigtversen die Werke der Nächstenliebe? Nun, weil sie Früchte des rettenden Glaubens sind. Aus einem echten Glauben erwachsen echte Werke der Liebe. So selbstverständlich geschieht das, dass die Geretteten am Tag des Gerichtes ganz verwundert fragen werden: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Doch sollten wir uns davor hüten, uns selbst auch zum Richter aufzuspielen und den Nächsten an seinen vermeintlich fehlenden Werken Unglauben vorzuwerfen. Der Herr ist Richter und er sieht das Herz an und er sieht viel mehr Früchte unseres Glaubens, als wir selbst an uns sehen können und erst recht an unserem Nächsten. Wo wir aber unserem Nächsten bewusst in seiner Not übersehen, Da haben wir uns zu fragen, ob der Glaube an den Heiland noch stark in uns ist. Jesus hat unsere Not nicht übersehen, sondern er hat sein Leben für uns geopfert. Nun können wir es ihm an unserem Nächsten nachtun, denn wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Was müssen wir über das Weltgericht wissen? Nun, es wird in Zukunft gehalten, doch in der Gegenwart entschieden, und es wird für die Ewigkeit gelten. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Jedes Jahr am Ende eines Kirchenjahres lassen wir uns an das Ende der Welt und an das anbrechende Gericht erinnern. Damit sollten wir auch nicht aufhören, denn was dann im Gericht entschieden wird, das hat Geltung für die Ewigkeit. Gehen wir nicht oft recht gedankenlos mit dem Wort Ewigkeit um? Ewig, das heißt ohne Ende. Nie wird für die einen die Zeit der Freude und Gottesnähe zu Ende sein. Nie wieder Krankheit, Angst, Not oder Tod. Dafür lohnt es sich schon, auf einige Freuden dieser Welt zu verzichten, weil sie mit dem Willen unseres Heilandes nicht übereinstimmen. Ja, dafür lohnt es sich, so oft wie möglich Gottes Wort zu hören, zu lesen und zu bedenken. Ewig, ohne Ende. Wenn wir das bedenken, dann können wir auch verstehen, wenn der Liederdichter ausruft: O Ewigkeit, du Freudenwort, o Freud, die ewig währet fort. Doch auch die, die im Weltgericht zur Linken des Herrn stehen, werden ein ewig gültiges Urteil empfangen. Sie erwartet nach Jesu Worten ewige Strafe, Angst und Pein. Jesus sagt, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Doch mit menschlichen Worten wird der Ort der Qual ebenso wenig zu erklären sein wie der Ort der himmlischen Freude. Hölle, das ist der Ort, an dem Gott nicht ist. Ein anderer Liederdichter lässt uns darum auch singen: O Ewigkeit, du Donnerwort, o Schwert, das durch die Seele bohrt, o Anfang ohne Ende. Es gibt ja Christen, die glauben, dass Gott einige Menschen zur Seligkeit, andere zur Verdammnis vorherbestimmt habe. Hören wir aber genau auf das, was Jesus über das letzte Gericht sagt, dann erfahren wir, dass die Hölle nicht für uns Menschen geschaffen wurde. Dieser Ort würde allein für den Teufel und für seinen Anhang bereitgehalten. Eigentlich nur für sie. Uns Menschen war das ewige Reich als Erbe vorherbestimmt. Und so werden es zwei Wege sein, welche die Menschen für immer voneinander trennt. Jesus beschreibt diese Wege mit den Worten: Der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Und weil das so ist, darum lasst uns wachsam sein und immer wieder auch einen Gedanken für das jüngste Gericht übrig haben. Denn was müssen wir über das Weltgericht wissen? Das müssen wir wissen: Es wird in Zukunft gehalten, doch in der Gegenwart, also heute, entschieden und dann für die Ewigkeit gelten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.